Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eggers. Heute zu Gast ist Dirk Smikale, seit über 25 Jahren Personaler bei RWE und heute bei Innogy. Dort zuständig für die Gestaltung einer agilen Arbeitskultur im Rahmen des Programmes Energize Our Work. Ich spreche heute mit Dirk natürlich über seinen Buchbeitrag im brandneuen Buch Realisierung Utility 4.0. Dieser Beitrag von ihm heißt Neue Arbeitskultur in der Energiewirtschaft, wie geht das? Und er spricht darüber oder schreibt über die Rolle, die er als Personaler eingenommen hat bei der kulturellen Transformation von RWE und jetzt zuletzt halt Innogy. Dirk erzählt uns über seine Kulturerfahrung als junger Kommandant bei der Bundeswehr und sagt, wenn ich meinen Dienstgrad raushängen lassen musste, dann habe ich schon was falsch gemacht. Wir erfahren, wie es damals war bei RWE, als man es im HR-Bereich irgendwann nicht mehr sehen konnte, die Effizienz vor allem über Stellenabbau zu verbessern, statt einfach mal die Teamleistung durch eine zeitgemäße Arbeitskultur zu erhöhen. Ein zentraler Ort für die heutige Kulturarbeit bei Innogy ist die Arbeitskulturwerkstatt in Essen, in der mittlerweile über 600 Teams und 5000 Mitarbeiter erleben konnten, wie sich die Arbeitskultur verbessert, wenn sich das Arbeitsumfeld, die Tools und die innere Haltung eher in Richtung Agilität, Flexibilität und Souveränität verändern. Dirk berichtet, was die Teams in seiner Werkstatt erleben können, wie sie kommen und wie sie wieder gehen. Ich spreche hier heute mit Dirk. Wir hatten ein wunderbares Vorgespräch. Ich freue mich riesig drauf. Dirk ist Programmverantwortlicher für das Programm Energize Your Work, richtig aufgeschrieben, bei Innogy in Essen. Er hat einen tollen Beitrag geschrieben, auch in dem Buch, was jetzt rauskommt, Utility 4.0 Realisierung, kommt im Herbst raus, Springer Verlag. Und dort schreibt er über ja, eine neue Arbeitskultur in der Energiewirtschaft, wie das geht und wie das hier gemacht wird bei Innogy. Und so sein Stichwort ist, oder der Untertitel ist, der Wandel der Kultur ist Schlüssel zum Erfolg. Da werden wir in den nächsten Minuten, Viertelstunde, halbe, Dreiviertelstunde mal detailliert darauf eingehen. Am Anfang, wir haben es eben schon ein bisschen besprochen, einfach nochmal die Frage, wer du so bist und die Podcast-Klassiker-Frage, die aber gut ist, wie ich finde. Wie bist du der geworden, der du heute bist?
Ja, vielen Dank auch mal. Zunächst mal freut mich auch, dass wir heute uns tatsächlich persönlich kennenlernen und dass ich Gelegenheit habe, mich dann nochmal mit dir darüber auszutauschen. Glaube, dass unser Programm schon ein paar besondere Merkmale hat. Oh. Aber zu deiner Frage zunächst. Ja. Also ich bin schon ziemlich lange im Personalbereich tätig, was mich erstmal nicht verdächtig macht, weil das Thema an sich schon eins passt ist, was viele Bereich. Personalbereiche, glaube ich, für sich auch gerade adaptieren und entdecken. Aber ich komme schon aus der klassischen Personalerlinie, also eigentlich von Hause aus mehr so aus dem Lean Management heraus.
Und ich bin, aber Lean Management ist ja auch, also war das früher schon auch, also als du eingestiegen bist in die Personalschiene, war Lean Management da schon irgendwie in aller Munde?
Weil für mich war das nein, begrifflich war es das nicht. Ja. Aber es ging relativ zügig dann, so in den 90er Jahren, ging es schon um die Frage, wie können wir das effizienter machen. Es ging auch gerade in meinem Bereich sehr stark um das Thema Bewerbermanagement damals schon.
Einfach, wie findet man Bewerber und wie wählt man aus?
Wie geht man,
wie baut man Assessment Center?
Wie findet man sie ganz genau? Ja. Wie verwaltet man auch den Bewerbungsprozess? Das war damals bei uns bei 6.000 bis 7.000 Bewerbungen allein in einem bestimmten Bereich. Ja. War das schon eine relevante Hausnummer.
Wo war das
und
dann?
Das war damals noch bei RWE.
Das war RWE.
Das war noch RWE hier in Essen, also ganz um die Ecke rum.
Ja.
Und da fingen wir schon an, die ersten Gedanken mal so zu knüpfen und uns mal umzuschauen. Da wurde das gerade opportun, auch in der HR-Welt nach Effizienzen zu schauen. Aber merkte, dass HR schon ein großer Kostenfaktor ist. Also das ist so meine Schulung von der Seite aus. Ich habe das später in meinem Berufsleben dann als Personalleiter einer größeren Unternehmung hier im Konzern fast, hätte ich gesagt, auf die Spitze treiben müssen, weil wir waren ein Haus, das die einen Großteil der, heute würde man sagen, Shared-Service-Funktionen im Unternehmen gebündelt hat. Das ging über den Einkauf, von Einkauf gesprochen hast, das ging über IT. Es ging aber auch über andere Querschnittsfunktionen, Dienstleistungen, die wir also für große Teile des Konzerns auch im internationalen Kontext angeboten haben. Und das Erste, was das Business von uns dann eingefordert hat, von dieser Shared-Service-Organisation war, macht es effizient. Das heißt eben nicht nur effektiv, sondern auch tatsächlich preislich attraktiv, kam da enorm unter Druck. Und das ging auch durch bis auf die eigenen Querschnittsfunktionen, also Personalfunktionen.
Wie kannst du dich noch daran erinnern, wie die Kultur war, als du hier eingestiegen bist, so dein erster? Du hast ja eben auch erzählt, du hattest ja einen Job vor dem Job, ne? Sozusagen Verteidigung des Landes. Mhm. Und dann bist du hier angekommen. Wie war, kannst du dich noch daran erinnern? Auch so, weil wir heute auch ein bisschen über Kultur sprechen und wie sie sich verändern muss. Wie war das damals? Oder hat sich das angefühlt?
Heute finde ich das fast schon nett, wenn ich so zurückgucke. Vor allen Dingen, weil es viele Menschen, mit denen ich heute zu tun habe, aufgrund ihres Lebensalters gar nicht miterlebt haben. Ach so. Und mich unglaublich angucken, wenn ich denen erzähle, vor wie vielen Jahren und vor wenigen Jahren, wie es da eigentlich noch aussah und was wir schon alles so geschafft haben. Weil manchen Leuten geht es heute immer noch nicht schnell genug. Aber die Kultur war, wie man sich das so klassisch von einem großen Konzern, Ruhrgebietsunternehmen heute so landläufig so vorstellt. Sie war sehr, sehr hierarchisch. Sie war sehr.
Wie alt warst du denn da?
Ich war da 30, als ich
hier war. Aber du warst ja dann vor, du warst ja schon Kapitän eines Militärbootes sozusagen. Ja, genau. Und hast schon Führungserfahrung in einem hierarchischen System, hast du einfach gehabt und genommen. Bist dann quasi nochmal neu angefangen oder hast einen Job in der Zivilwirtschaft sozusagen angenommen.
Und das Interessante war, wenn du diesen Punkt da gerade so adressierst, ich kam zwar aus wirklich einem verdachtsweise sehr hierarchischen System, macht vielleicht die Organisation Bundeswehr auch dann so erforderlich. Und trotzdem habe ich damals schon gewisse Unterschiede zwischen dem, wie ich mein Leben als Führungskraftoffizier in der Marine zumindest erlebt habe, in einem eher seefahrenden Einheit, das muss man sicherlich nochmal ein bisschen differenzieren, zu dem, wie ich es dann hier bei RWE vorgefunden habe, habe ich schon Unterschiede gesehen. Also ich fand teilweise den Führungsstil, den wir bei der Bundeswehr hatten, schon wesentlich moderner, also fortschrittlicher.
Du hast gerade erzählt, wie viele Freiheiten du eigentlich hattest, wenn du dein Boot da in der Werkstatt hattest und die Rechnung bezahlen.
Das war das eine, das andere bringt natürlich der Job mit sich. Wenn du draußen bist, hast du ja auch die Verantwortung.
Ja.
Aber ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, dieses alte Sprichwort, wir sitzen alle so in einem Boot, das ist ja schon sehr maritim und das kommt nicht von ungefähr.
Und das trifft es auch
für dich? Das trifft es eigentlich schon. Also man hatte schon den Bedarf, dass wir uns da als Team gefühlt haben. Natürlich gab es großen Respekt. Ich habe immer die Meinung vertreten, wenn ich meinen Dienstgrad raushängen lassen muss, um Dinge durchzusetzen,
dann
habe ich schon was falsch gemacht.
Ja, genau.
Aber es lebte natürlich auch schon ein großes Miteinander, aber auch Respekt voreinander. Das sind ja übrigens so Dinge, die ich heute aktuell extrem wichtig finde. Ja, Respekt voreinander zu haben, ist eine der wichtigsten Eigenschaften im Unternehmen, im zwischenmenschlichen Bereich. Viele Probleme damit entstehen gar nicht. Und wenn viele Lösungen lassen sich viel leichter finden, wenn der gegenseitige Respekt, die gegenseitige Wertschätzung ist.
Das ist aber lustig auch so mit dem Militär, finde ich, der Vergleich, weil oft ist auch so in diesen agilen Strukturen, auf die kommen wir ja dann vielleicht gleich noch, wird ja immer so auch gesagt, zum Beispiel so ein Navy SEALs Team. Ne?
Ja.
Das ist sozusagen, da wird dann immer gesagt, keine Hierarchie, alle haben ihre Skills. Ne? Der eine kann snipen wie ein Gott und der andere ist halt der Funker oder Mediziner und die sind unter High Pressure und haben eine hohe Moral auch. Ne? Das ist halt auch, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, wenn sich diese Teams jetzt wieder ein bisschen mehr, sag ich mal, selbst organisieren sollen und wollen und sozusagen diese Führungsschicht so ein bisschen sich zurückzieht, da so eine Moral in so eine Truppe zu kriegen, so wie ein Militärbegriff Truppe, ist dann schon auch eine Herausforderung. Cool, dann bist du angefangen hier bei der RWE im Personalbereich. Und das, und jetzt skippen wir bis heute, da bist du eigentlich auch geblieben in der Ecke, oder? Und in so einem Riesenkonzern ist das
am
aber...
Am Ende des Tages, ich habe mich also im Personalbereich weiterhin aufgehalten, was auch so ein bisschen typisch ist, glaube ich, für so einen Konzern, diese Kaminlaufbahn.
Ja, im Silo hochgekrabbelt.
Genau, und das hat immer auch Spaß gemacht. Ich bin auch mit Leib und Seele Personaler, zumindest auch in dem Verständnis, wie ich Personalarbeit verstehe. Und insofern ist das auch für mich nach wie vor auch rückblickend konsequent, dass ich mich nach vielen Jahren Erfahrung im operativen Bereich versucht habe, auch mal so in die konzeptionelle, strategische Seite weiterzuentwickeln, was... am Rande bemerkt, auch gar nicht so einfach war in diesem Konzern. Also selbst im Personalbereich gab es damals schon so die Betrachtung, was ist eigentlich der Operateur und was ist also so eine Vorbeurteilung. Das ist
schon so ein Operateur, und Hand.
Kommt der jetzt auf die Idee, plötzlich Strategie machen zu wollen.
Genau.
Mein Argument war damals eigentlich total logisch. Dass ich gesagt, aber wovon lebt die Strategie? Also gerade weil ich weiß, was es im Operativen heißt, dann die umzusetzen, wenn man eine Strategie am Schreibtisch entwickelt hat, glaube ich, kann ich da Mehrwert stiften. Habe ich ja dann auch geschafft und Mache es jetzt seit einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, seit wie vielen ganz genau.
Wie lange ist deine Karriere denn jetzt schon?
Wie viele Jahre? Ich bin jetzt 28 Jahre schon in diesem Konzern.
30
und jedes Mal, wenn ich das erwähne, frage ich mich, ob ich darauf
stolz.
Besonders stolz sein soll, weil, das meine ich aber immer Augenzwinkern, weil wir haben ja so Zeiten hinter uns, sehr stark auch von der Öffentlichkeit getragen, auch von Beratern getragen, die das ja immer wieder sozusagen warnend den Finger davor gehoben haben, solange einem Unternehmen treu zu sein, zu dienen, loyal zu sein oder sich in einem Unternehmen zu engagieren. Es galt ja lange Zeit als absolut notwendig, wenn man Karriere machen wollte, dass man möglichst
oft wechselt. Man wechselt. Auch dieser Spruch, die Besten gehen zuerst. Wenn es mal hart wird, dann denkt man, bin ich jetzt nicht mehr der Beste hier? Oder warum geht der? Ist der jetzt besser als ich?
Das muss halt dann auch jeder mit sich selbst ausmachen. Mhm. Ich fand das schon immer ein bisschen gegenläufig, auch zu aktuellen Themen, die jetzt nicht so ganz à jour sind, aber auch im Personalbereich ist ein ganz wichtiges Thema der letzten 5 Jahre gewesen, das Thema Retention. Ja?
Also das heißt, wie halten,
Mitarbeiter zu halten.
Ach so, ja, genau.
Wie schaffe ich es, dass die Leute eben nicht nach 2 Jahren wieder weggehen?
Ja.
Natürlich in dem Sinne, wie du gesagt hast, nicht, dass meine Besten gehen, also die Talente bleiben. Wie schaffe ich das eigentlich? Auch darüber hat Personal als Organisation, als Institution viel diskutiert und versucht, Ideen zu entwickeln. Aber was ich sagen will, da sind so Dinge, wo auf der einen Seite so ein Mainstream in der Theorie stattfindet, wo ich dann aus meinen jetzt 28 Berufsjahren auch feststelle, es kommt alles meistens nicht so, wie
man denkt, wird. Oder es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Ja, das ist der schöne landläufige Spruch dazu. Manche Sachen muss man auch mal ein bisschen sich mal so daneben stellen und sich das auch mal angucken, das Spiel. Ich glaube, man muss nicht auf alles wirklich hupfen.
Du hast ja auch schon einige Säue durchs Dorf getrieben wahrscheinlich, oder? So ein paar Methoden, dezentral, zentral, Ahnung, was ist da alles im Personalbereich. Wie siehst du jetzt so diese Sache, vor der wir jetzt so stehen, dieser Kulturwandel? Ist das für dich so, es wandelt sich halt immer mal wieder und es häutet sich? Oder gibt es da für dich irgendwie so einen qualitativen Unterschied zu damals? Oder weil viele auch sagen, diese ganzen New Work-Dinge, was da alles passiert, dieser Spruch von dem Schläuchen und dem Wein und dem Alten. Mhm. Siehst du irgendeine andere, noch eine andere Qualität, die da jetzt drin ist? Oder sagst du, nee, das ist einfach ein normaler Bestandteil des Wandels und vielleicht wird es auch so sein, dass das sich wieder in 10 Jahren wieder umkehrt und eine andere.
Ich glaube, dass deine Frage impliziert eigentlich eine wichtige Erkenntnis, die ich dabei habe. Ich bin davon überzeugt, dass es sich wieder wandeln wird, weil ich davon überzeugt bin. Oder ich sag mal, ich stelle häufig in der Diskussion so die Frage, was ist denn eigentlich Kultur?
Mhm.
Und ich halte Kultur ja nicht für etwas, was man im Status quo betrachtet.
Mhm.
Das liegt aber daran, dass wir und ich auch davon überzeugt bin, wie Kultur sich, welche Bedeutung Kultur eigentlich hat, wo sie sich auch ableiten lässt und wie sie sich dann danach logischerweise auch weiterentwickelt.
Also
unser Punkt von vornherein bei der Frage, wie wollen wir dieses Unternehmen denn weiterentwickeln? Dazu muss ich sagen, wir haben also nicht gesagt, wir machen jetzt mal eine neue Kultur, sondern wir haben gesagt, diese Energy, vor 3 Jahren gegründet circa, steht für einen ganz anderen Marktauftritt. Weg von der klassischen Erzeugung von Energie zu einem, das war unser Brand oder ist immer unser Brand, zu einem, ich sag mal, modernen, innovativen Dienstleister. Ich verkürze das einfach mal. Es ist eine Riesen-Story dahinter.
Ja.
Und wir haben dann mal gesagt, ja gut, wenn das so ist, dann müssen wir aber irgendwie auch, ich sag mal, die Menschen hier enablen, in die Situation versetzen, das, was wir auf den Markt bringen wollen, auch zu erzeugen, also zu produzieren.
Ja.
Und das geht eben nicht vielleicht in einer strikt hierarchischen Organisation, weil das erfahrungsgemäß, und dafür gibt es ja auch viele Beweise und auch Diskussionen, in einer Organisation, die davon lebt, dass ich viele Vorlagen machen muss, die erstmal durch die Hierarchie nach oben gereicht werden müssen und dann im Beschluss wieder nach unten durchgereicht werden. Das geht in einer innovativen Welt und einer Welt, die heute eben auch auf Schnelligkeit
aussieht. Komplex ist, nicht. Ist einfach zu langsam, dieser Weg, oder?
Geht halt nicht mehr.
Ja.
So, und dann haben wir gesagt, gut, das ist ja ein Baustein, das ist Erkenntnis, ein Problem, wie lösen wir das Problem?
Mhm.
Ein Beitrag dazu ist, dass wir eben schlichtweg gesagt haben, wir müssen schauen, dass wir diesen Entscheidungsprozess verkürzen. Das hat unsere Konsequenz, vielleicht auf der einen Seite mit weniger Hierarchie auszukommen, hat aber zur Folge, dass wir die Menschen hier im Unternehmen ermutigen müssen, aber auch vielleicht qualifizieren müssen, Selbstverantwortung, mehr Verantwortung zu übernehmen. Denn Entscheidungen getroffen werden müssen ja irgendwann.
Ja.
Ja? Kann ja nicht sein, dass das jeder mal so nach Belieben macht. Also dazu gehörte sicherlich, den Leuten auch Mut zu machen.
Mhm.
Du kannst das. Wir vertrauen dir, dass das ist, dass du das kannst. Du darfst das also machen. Du kannst das auch, weil wir dich qualifizieren dafür. Und wir haben natürlich das begleitet mit dem Verständnis von Führungskultur, die eben versucht, die Menschen eher zu begleiten. Heute sagt man ja dieser Coaching-Aspekt von Führung, als sie sozusagen zu beobachten und zu bewerten, was sie alles nicht können. Mhm. Ja. Das sind so parallele Dinge, die sind, gehen in mehrere Dimensionen und machen das Thema reizvoll, aber auch so komplex.
Für mich ist Kultur, weil du sagst, ist so ein Begriff und manche denken, es ist Kunst, es ist halt irgendwas, was aber nichts mit Business zu tun hat. Ein Spruch, den ich so für mich verinnerlicht habe, also eine These, ist immer so, dass so Kultur kann nicht gemacht werden, sondern sie entsteht. So, das finde ich so ganz nachvollziehbar. Und wenn du sagst, genau, man geht mit einem neuen Produktversprechen, mit einem neuen Markenversprechen nach außen, das muss man innen irgendwie delivern. Also muss auch innen, also wenn ich außen was Neues sage, muss ich auch innen was Neues machen irgendwie, um zum Ziel zu gelangen. Mhm. Und da war immer so, gibt es so eine These, dass, oder ich denke halt, du musst halt auch was verändern, und damit eine neue Kultur entstehen kann. Du musst vorher auch Strukturen verändern. Du musst harte Sachen verändern. Mhm. Strukturen, Teams, Entscheidungswege, wie du über Ziele sprichst, über Gehälter, über welche Mitarbeiter du einstellst. Mhm. Alles von diesem ganzen Konglomerat. Davon musst du auch mal Sachen verändern und dann gucken, was für eine neue Kultur entsteht. Mhm. Also weil, das ist immer so mein, manche denken halt, Kultur kann man halt irgendwie so weich herstellen und so ein bisschen mit Wörtern oder mit Bildern neu generieren, aber der Rest kann so bleiben. Und diese Sehnsucht verstehe ich zwar, aber ich glaube, du musst auch so ein, zwei Grundfesten musst auch mal rütteln damit oder die auch anders gestalten. Ich weiß nicht.
Absolut.
Bist du auch, ich glaube, so einen Satz habe ich auch bei dir drin gelesen.
Ja, das sehe ich auch so. Ja. Das ist auch das Stückchen persönliche. Also als wir uns rangemacht haben, das Thema, wir haben es genannt, Kulturveränderung zu entdecken und zu gestalten, da haben wir uns natürlich gefragt, ja, was macht eigentlich Kultur aus? Vor 5 Jahren war konzeptionell sozusagen begonnen, noch zu alten RWE-Zeiten. Da war damals dieses Thema Generation Y so in aller Munde. Ja, und da war auch unser Vorstand war sehr so auf dieses Thema so fixiert. Hatte sehr viel damit zu tun, mit ganz handfesten Situationen, dass uns nämlich die Bewerber sozusagen von der Fahne gingen. Wir haben gemerkt, es ist nicht mehr so attraktiv,
hier für dieses Unternehmen
zu arbeiten. Mhm. Also wurde richtigerweise mal drüber nachgedacht, ja, warum ist das denn so? Mir persönlich haben sich zu viele Menschen auf dieses Buzzword Generation Y konzentriert, nämlich diesen, fast hätte ich gesagt, Glaubenskrieg darüber geführt, das sind die, die jetzt die Welt total umkrempeln und alles umschmeißen. Mhm. Heute wissen wir, ist nochmal gut gegangen, so schlimm war es.
Und es gibt auch Buchstaben danach, und die das wieder ein bisschen anders machen.
Die es wieder anders sehen, und es gibt übrigens auch nicht die Generation Y, und das ist ein ganz interessanter und wichtiger Erkenntnis gewesen in dem Kontext. Es ist völlig falsch, und das gilt eben auch zu deiner Frage zum Thema Arbeitskultur, zu glauben, es gibt die Arbeitskultur. Und es gibt auch nicht die Generation Y. Es gibt übrigens auch nicht die Generation Babyboomer, zu der ich mich ja zählen darf. Mhm. Sondern es gibt eigentlich, und das war eine ganz wichtige Erkenntnis, in jeder Generation eigentlich eine große Bandbreite von Lebenserfahrungen, von Lebenslinien, von Gestaltung, von Wünschen und Bedürfnissen. Mhm. Und was wir daraus insofern versteht die Generation Y als Impulsgeber nach dem Motto, hey, das ist ein starker Indikator, dass da sich was ändert. Mhm. Und zwar vor allen Dingen in unserer Gesellschaft sich was ändert. Und was wir dann im nächsten Schritt für uns definiert haben oder erkannt haben, diskutiert haben, ist, wovon lebt dieses Unternehmen eigentlich? Das Unternehmen lebt doch nicht davon, dass wir glauben, draußen leben die Menschen und wenn sie zu uns kommen, sind sie Mitarbeiter und Führungskräfte. Mhm. Sondern es lebt eigentlich davon, das war unsere These und die hat sich bisher eigentlich bewährt, dass wir gesagt haben, wir müssen diese Menschen in ihrer Vielfalt, ja, es gibt eben nicht die Generation, es gibt nicht den Babyboomer, es gibt ganz, ganz viele Interessen und auch damit Fähigkeiten, also Positives, was die Menschen draußen mitbringen. Ja, wir reden immer von den Talenten und wir haben gesagt, wir müssen eigentlich diese Vielfältigkeit, die ich übrigens auch Diversität im eigentlichen Sinne nenne, die müssen wir doch eigentlich uns als Unternehmen zunutze machen, indem wir den Leuten es glaubhaft ermöglichen, ihre Persönlichkeit im positiven Sinne auch im Berufsleben, also im Miteinander, im Arbeitsalltag so auszuleben, dass sie möglichst produktiv sind fürs Unternehmen. Und das geht über Zufriedenheit, Motivation und auch Spaß daran. Mhm. Und auch machen dürfen. Und das sind so die Grundfeste, das ist so die Grundphilosophie eigentlich unseres Unternehmens geworden. Und deswegen sage ich auch heute, es gibt nicht die eine Arbeitskultur, sondern es ist die Vielzahl sozusagen dessen, was wir jeden Tag miteinander machen, wie wir miteinander umgehen, wie wir es gestalten für uns. Mhm. Und das müssen wir als Unternehmen möglichst dafür Freiraum schaffen, müssen es moderieren kommt ja auch an gesetzliche Grenzen irgendwann das ganze Thema. Und wir müssen das so begleiten und den Leuten eher das Gefühl geben, dass sie sich hier wirklich gut fühlen und auch, ja, fast wirklich auch, vor allen Dingen auch wohlfühlen, um ihre Kompetenz hier.
Ja, also. Und ich meine, ihr habt schon viel gemacht, finde ich. Also den Artikel, den könnt ihr dann auch bald alle lesen. Da beschreibst du ein bisschen das Programm. Vielleicht erzählst du mal, wir sitzen jetzt hier zum Beispiel in der Arbeitskulturwerkstatt, hier in der Rellinghausener Straße und in einem Raum. Du hast mir ein bisschen erzählt, dass heute ist es leer, weil wir einen Podcast machen, aber ansonsten, also gehe ich davon aus, du hast auch geschrieben, irgendwie, dass die Anfragen größer sind inzwischen als das, was du hier abwickeln kannst. Was passiert hier in diesem Raum? Das ist, was muss man sich vorstellen? Vielleicht für die Hörer, es ist, man kann sich vielleicht vorstellen wie so ein Design Thinking Prototypenraum. Es gibt Graffiti, es gibt hohe Tische, es gibt hohe Stühle, es gibt Technik, von der ich ausgehe, dass sie alles kann. Bildschirm, es gibt so eine Ecke, wo man so ein bisschen ein kleines Forum gestalten kann. Alles ist natürlich auf Rollen, wie sich das gehört. Ja, seit wann seid ihr hier und was ist das für ein Ding?
Ja, vielleicht so ein paar. Ein Raum dieser sogenannten Arbeitskulturwerkstatt, derer wir zwei haben. Die größere, die schönere ist hier die in Essen, darauf, ja, die bin ich besonders stolz. Und das war auch sozusagen der Anfang.
Ja.
Wir haben auch mittlerweile eine in Dortmund.
Ja.
Aus Folge daraus, dass das Interesse, der Bedarf an so einem Raum bei unseren Teams, mit denen wir hier arbeiten, eben, ja, so groß geworden ist. Und ja, dieser Raum folgt, das hast du schon ganz schön beschrieben eigentlich, letztendlich einem Ansatz, den wir nicht erfunden haben, sondern den haben wir auch zusammen mit der DETICON sozusagen,
ach, stimmt,
kreiert. Die ist aber auch nicht selbst erfunden hat. Das ist eben dieser sogenannte Activity-Based Working-Ansatz.
Das heißt, je nachdem, welche Aktivität, was ich mache, gibt es unterschiedliche,
genau,
Platz, genau, Raum, Ecke.
Das ist so diese, ja, Lernkurve wieder, die wir selber genommen haben. Damals, was wir nie benutzt haben, war dieser Begriff Großraumbüro. Das, nee, war ja schon von
vornherein
auf Abwehr. Und es gab, ja, da sowas so.
Ach so, auch für dieses Ding hier.
Überhaupt, ja, bei uns, ja, im Konzern. Als wir angefangen haben, über solche großen Flächen zu reden, als Arbeitsraum, raus aus den Zweierbüros, rein in die Fläche, da gab es auch erstmal den Hang dazu, Großraum daraus zu machen. Man hat das damals Open Space genannt. Und wenn ich sage damals, dann ist es 5 Jahre her, keine, ja, Ewigkeit. klang eigentlich besser, war aber im Endeffekt nichts anderes. Wir haben aber sehr schnell gelernt, dass das einfach nicht ausreicht, den Leuten nur so eine große Fläche zu geben und dann zu glauben, dass sich damit irgendwas ändert. Weil wir haben die Leute mit ihren Problemen dabei alleine gelassen. Mhm. Und die Probleme, das erste und größte Problem war und ist heute immer, ich komme raus aus meiner vermeintlichen Komfortzone, meines Zweierbüros, wo doch alles so schön
ist. Ich kenne meinen Nachbarn, ich sitze hinten in der Ecke, ja, ich sehe, wer zur Tür reinkommt.
Ich habe da meine Tasse auf dem Tisch, ja, meine Blumen auf der Fensterbank, genau, und jetzt muss ich in diesem blöden Open Space, ja, und alles ganz furchtbar. Das haben wir erstmal aufgegriffen. Da haben mit den Leuten daran gearbeitet, was es denn braucht, dass die das hier mitgehen. Wir haben es also attraktiv gemacht, übrigens attraktiv durch das Thema, wie führen wir das mobile Arbeiten ein. Und wir sind im weiteren Verlauf bei der Konzipierung der Feinkonzepte unserer Arbeitskultur eben auch auf diese tragenden Säulen, die man heute in New Work üblicherweise kennt. Ne? People, Places, Tools, sagt die DETICON, genau, dazu, hat sie auch an mehreren Stellen veröffentlicht. Wir haben das noch um einen Bereich ergänzt, nämlich nennen wir ihn Regularien und Leitlinien,
ja,
in denen wir uns nun mal bewegen in dieser Welt und auch in diesem Unternehmen. Aber wir haben aktiv beatmet, eben in genau diese drei Felder. Gesagt gerade, okay, eine vernünftige Arbeitskultur, die den Menschen auch wirklich hilft, das, was wir im Ergebnis haben wollen, nämlich Verantwortung zu übernehmen, Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen, initiativ zu werden, schneller zu sein, auch agil zu sein, in dem Sinne zu sagen, wir gehen aufeinander zu und suchen nach Lösungen und die im Sinne von auch Kundenorientierung, ob das nun intern oder extern, das haben wir dahingestellt. Um das zu gewährleisten, müssen wir den Leuten eben auch das zur Verfügung stellen, was man dazu eben braucht.
Wenn ich jetzt davon höre, ich bin jetzt hier bei euch im Energy-Konzern an irgendeiner Ecke, höre hier, gibt es diesen Raum, ich mache irgendwas, irgendwo, Bilanzkreismanagement XY, keine Ahnung. Wie funktioniert das? Ich sage dann meinem Team, meiner Führungskraft, hey, lass uns mal beim Dirk hier in der Arbeitskulturwerkstatt einen Slot buchen und komme dann hierher mit meinem Team.
Genau.
So ist das?
Das ist eigentlich, genau. Ja. Also auf den Punkt ist das nachher die Umsetzung. Die Story davor ist, dass wir natürlich ganz, ganz viel in den Teams kommunikativ unterwegs waren, haben unser Programm vorgestellt, haben mit den Teams auch diskutiert, haben auch die Möglichkeiten, ich sag mal, die Idee dieser Arbeitskultur vermittelt und haben die Themen, ich sag mal, die Teams neugierig gemacht auf dieses Thema. Und haben dann gesagt, Und wenn ihr da einsteigen wollt, wenn ihr für euch daran arbeiten wollt, dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit ist eben diese Arbeitskulturwerkstatt. Die bedeutet, mit eurem originären Thema, mit eurer originären Aufgabe, also die Leute aus Bilanzkreis sozusagen, ja, nicht mit einem künstlichen Projekt hier reinzuziehen, sondern mit ihrer originären Aufgabe, ja, hier reinzugehen. Und innerhalb von mindestens 2, besser 6 Wochen tatsächlich hier in diesen Räumen zu erleben, dass man auf Basis dieser Flexibilität und dieser Atmosphäre, die hier entsteht, begleitet auch durch gewisse Trainings, die wir da begleitend anbieten, das Ergebnis anders gestalten.
Dann ziehe ich aber mit meiner ganzen Truppe, und wenn wir jetzt mal bei so einem profanen Beispiel sind wie Bilanzkreismanagement, was ja in der Energiewirtschaft einfach so die Buchhaltung der Energiewirtschaft ist, würde ich dann hier komplett einziehen? Ich sehe schon die Leute, die sagen, ja, aber wo ist mein Rechner, mein doppelter Bildschirm, meine Programme laufen hier nicht. Funktioniert das wirklich?
Tut's ja. Wir sind ja, wie ich gerade erwähnte, in einem Raum, in dem präsentativsten Raum. Ja. Zu diesem Activity-Based Working gehört eben auch, dass wir noch einen Raum haben, der ist technisch so ausgestattet, da können wir eben auch 20, 24 Laptops alle anschließen, LAN-mäßig mit entsprechend vielen Bildschirmen. Ja. Das heißt also, genau diesem Grundsatz folgend, wenn die Leute sagen, ich muss heute eben 2 Stunden oder auch 3 und der andere vielleicht auch sogar 8 Stunden an meinem Rechner sitzen, dann kann der das da auch machen.
Okay.
Aber die Idee ist zu sagen, nur du hast immer in deinem Tagesablauf irgendwelche Situationen, wo du ein Problem hast. Und früher hast du das in deinem Zweierbüro für dich selbst ausgekocht.
Ja.
Und was hier sozusagen ganz simpel ist und was schnell machbar ist, du hast sofort deine Kollegen in Sichtweite, in Rufweite, in Fassweite, hast die Räumlichkeiten dazu, kannst dich irgendwohin zurückziehen und kannst jetzt mal eben mehr oder minder schnell, ob das 2 Stunden ist, ist dir dem überlassen, versuchen,
eine Lösung zu finden.
Ja.
Okay, das heißt, also hier gibt es auch nicht nur diesen, sag ich mal, sehr bunten und offenen Raum, sondern es gibt auch so klassische, also wo ich alles so täglich machen kann.
Ja.
Und dann kann ich, aber ich verstehe es schon, wenn ich erlebe dann so ein bisschen, dass die anderen nicht auch in ihren Zweierdingern sitzen, sondern ich, Kollege XY, den schnappe ich mir dann gleich mal und versuche irgendwas hinzukriegen. Seid ihr dann auch hier und begleitet die so coachingmäßig? Das, weil ich, das ist ja eigentlich, es ist ja eine äußere Hülle. Also das sind ja so Tools, die aber natürlich erstmal den Zugang oder das erlebbar machen, die das irgendwie so ein bisschen. Ja. Aber man muss ja dann schnell auch dahin kommen, was stecken für Werte dahinter? Auch so dieses, ich bin offen, ich wertschätze den anderen. Mhm. Wie schafft ihr das da, wenn dass die sich hier nicht in die Wolle kriegen und sagen, keine Ahnung. Ja. Macht ihr da, seid ihr dann dabei, wenn die da 6 Wochen hier oder 2? Oder?
Ja, wobei wir, das ist auch ein Stück unserer Philosophie, wir verstehen uns da eher immer so als Impulsgeber, weil es ganz wichtig ist, dass die Teams, und ich bin auch überzeugt davon, dass das der beste Weg ist, mit Menschen so umzugehen, zu sagen, ich muss dir jetzt nicht alles vorkauen, sondern ich biete dir was an. Das geht damit los, dass wir hier natürlich beim Start auch einen Kickoff machen, da geht es einfach nochmal zu verdeutlichen, die Philosophie von Energize Our Work, die Möglichkeiten, diesen Blick hinter die Kulisse, also nicht nur zu sagen, hey, hyper cooler Raum, sondern was ist die Philosophie, wo wollen wir eigentlich hin, was wollen wir damit erreichen? Und wir machen mit denen, wir nennen das einen Readiness-Check, wir machen mit denen so ein ganz quick and dirty, so einen Abgleich mal an einer bestimmten Fragestellung, wo stehen die Mannschaft, die da vor uns sitzt, eigentlich
wie arbeiten nach
Selbsteinschätzung
die heute
zu diesen Themen und wo möchte sie eigentlich hin bezüglich der Möglichkeiten, die wir aufgezeigt haben. Und da gibt es immer ein Gap. Und wir fragen dann genauso ganz konsequent die Menschen, okay, und was sind die Themen, an denen ihr jetzt als erstes, was ist das Wichtigste dran zu arbeiten? Und zu diesen Themen, die Menschen dann, also die Teams identifizieren, bieten wir denen dann Tools an.
Was kann das so sein, zum Beispiel?
Das kann genauso was Klassisches sein wie Design Thinking, weil du das gerade so nett erwähnt hast, das haben wir hier schon gemacht. Das können aber auch Themen zur Führung, zur Kommunikation.
Kann das auch sein, dass sie sagen, unsere Kultur ist heute so, wir müssen alle im Büro hängen von 8 bis, keine Ahnung. Ich möchte das eigentlich flexibler haben, möchte mobiler arbeiten. Das ist mein Punkt, da möchte ich hin. Mit dem Team und der Führungskraft, die ihr auch...
Es bietet sich ja gerade an, das ist ja eine unserer Grundthesen in der Konzeption von Energize Our Work, dass wir sagen, also eine Rahmenbedingung ist auch oder Möglichkeit ist auch, ihr müsst nicht immer alle hier sein.
Ja.
Das ist ein Stückchen eben des wichtigen Kulturelements. Und spätestens, wenn die Menschen hier sind, kommt das mit in den Dialog, kommt das mit eben in die Lösung rein, in den Vorschlag zu sagen, also Activity-Based Working heißt, ihr müsst nicht immer nur diesen Raum nutzen. Es gibt eben auch Aufgaben, die könnt ihr wo auch immer lösen. Das kann auf der Parkbank sein und ich produziere immer gerne an der Stelle auch mal. Das kann bei Starbucks sein, das kann auch zu Hause sein.
Ja.
Weil bei uns heißt mobiles Arbeiten nicht nur, Wenn ich nicht im Büro bin, sitze ich zu Hause. Sondern mobiles Arbeiten heißt, die Möglichkeiten, die Vielfältigkeit an Raum so zu nutzen, wie er nun mal da ist. Das kann eine andere Niederlassung von uns sein, eine andere Facility irgendwo sein, wo ich sowieso unterwegs bin. Das kann aber auch, wie gesagt, jeder andere Raum sein. Mhm. Und dafür ist eben wichtig gewesen, dass wir Leute technisch dahin ausstatten, dass wir alle heute ein Smartphone und auch einen Laptop haben.
Und auch die Sachen draufkriegen
und die Sachen auch drauf sind. Ja. Mhm. Und dafür ist auch wichtig, eben wenn ich nochmal auf dieses Thema, was ich vorhin hatte, unsere vierte Säule, Regulations und Leitlinien, dafür ist eben wichtig, dass wir Leute auch sensibilisiert sind, geschult sind im Umgang mit Themen wie Datensicherheit, Datenschutz, bis hin zum Thema auch Unfallversicherung. Was ja in der Arbeitswelt
dann. Aber kommt da nicht gleich so eine Mega-Hürde? So, ja, ich will jetzt hier Social-Media-mäßig unterwegs sein, weil ich will mein Team auch mal irgendwie bloggen über das Team, keine Ahnung, ich brauche diese Sachen. Das ist ja sehr schnell sehr hart da, muss ich sagen, glaube ich. Wenn die da mit ihr DVSGO kommen und mit diesen ganzen Regularien, da bleibt ja relativ wenig übrig. Oder täuscht dies? Also, dass ich da nur relativ wenig machen kann. Oder wenn ich WhatsApp einführen will oder ich oder das Team entscheidet, ich möchte mit Slack arbeiten, ist aber von der IT nicht freigegeben. Das ist schon gleich immer so ein Down. Und die sagen dann, siehste, da hier, Freiraum, du. Ende.
Ja. Das ist ein valider Punkt. Es ist auch durchaus ein Wunderpunkt, den du da gerade adressierst. Hast du wirklich sehr fein beobachtet oder auch schon erfahren. Ja. Das ist so ein bisschen abgeklungen. Weil mittlerweile
so mittlerweile gibt es auch Tools. Also
WhatsApp dürfen wir immer noch nicht machen, um es auf den Punkt zu nennen, weil da gibt es immer noch diese Datensicherheitslücke. Ja. Währenddessen Slack dürfen wir mittlerweile nennen. Das heißt also, wenn ich sage, mittlerweile parallel zu dem, was wir hier initiiert haben und zu den Bedürfnissen, die Menschen dann auch gebracht haben, ich möchte aber dann auch Slack machen, muss ich anfangs sagen, okay, ich nehme das Problem mal auf, ich kann es aber jetzt gerade nicht bieten. Mhm. Geht also nicht. Aber was wir immer allen Teams gesagt haben, auch wenn die gesagt haben, ich will jetzt einen Raum haben, das war immer unser Selbstverständnis als Energize Our Work Team zu sagen, ich erkenne das Problem, ich erkenne auch den Beitrag, den es zur Geschichte liefern kann, also zum Erfolg dieser Arbeitskulturgestaltung. Und wir haben uns darum gekümmert, das in die Kanäle zu bringen, wo die sitzen, die es verantworten.
Also wenn die jetzt sagen, der Raum war super 6 Wochen, jetzt kehre ich ja wieder zurück in meinen Hühnerstall, so nach dem Motto, ich möchte ihn jetzt verändern. Und wenn da hast du jetzt versucht, dann das auch an der Stelle einzukippen mit der...
In dem Immobilienbereich, sehr intensiv zusammengearbeitet.
Sind schon Büros, haben dich schon verändert im ganzen Konzern?
Ja. Das ist auch super. Haben sich welche geändert. Es haben sich nicht so viele ändern können, wie sie gewollt haben.
Ja.
Das ist aber eine Parallelgeschichte, weil wir durch hier Veränderungen in dem Konzern, der Vorstand irgendwann mal gesagt hat, wir müssen das Budget dafür erstmal wieder einfrieren und dann durften viele Leute oder viele Teams nicht gleich so umbauen. Aber das ist dafür aber pragmatische Lösung.
Genau, ich wollte gerade sagen, es kostet ja auch nicht immer viel Geld. Hier ist es viel schöne Sachen, aber einfach sein Büro auch mal so umzubauen und dann kommt man vielleicht dann schnell an diese,
Die meisten, die hier rauskamen, haben gesagt, ich will das jetzt auch haben. Bei dem einen oder anderen haben wir was Ähnliches auch machen können ganz am Anfang. Ja. Wie gesagt, durch gewisse Veränderungen hat sich das eingefroren. Aber was wir dann gemacht haben, was sich bewährt hat, zu sagen, pass mal auf, geht doch mal hin und nehmt eins. Ich habe das in meiner eigenen Etage zum Beispiel auch so. Mhm. Ein ehemaliges Zweierbüro habe ich komplett ausgeräumt.
Genau, also man kann schon mal...
En Miniatur sozusagen da eingeführt. Genau. Und das hilft dann auch. Wenn der Punkt ist ja nicht der Raum. Der Punkt ist ja nicht der Raum. Der Raum ist Mittel zum Zweck.
Mhm.
Ja? Den brauchst du. Das ist so eine Art Hygienefaktor. Aber der Punkt ist einfach, dass die Leute erkannt haben, für sich verankert haben, dass das Arbeiten in so einem Raum für bestimmte Situationen einfach sinnstiftend
besser
ist. Und dann so einen Raum zu haben,
ich
will jetzt nicht sagen, egal wie groß der ist, aber einen Raum zu haben, wo man dann sozusagen diese Atmosphäre wieder entwickeln kann, wo man dieses Miteinander entwickeln kann, das ist eigentlich ein guter Start. Und so haben wir die Leute auch versucht, an der Realität weiterzuentwickeln. Wir haben von vornherein
gesagt,
es geht jetzt alles und goldene Ziele, Horizonte und so weiter. Wir haben gesagt, okay, ein paar Sachen, die gehen einfach nicht. Ja. Ich sag mal, das Arbeitszeitgesetz, ich habe da zwar mal in der Diskussion mitgewirkt damals, aber geändert hat es bisher auch niemand. Und das war natürlich so gern genommenes Argument, wie du gerade auch schon gesagt hast, kann ich denn jetzt samstags arbeiten oder sonntags? Mhm. Und dann muss ich allen sagen, nee, kannst du immer noch nicht, kann ich ändern.
Ja.
Aber die Zeit, die du hast, Montag bis Freitag zu arbeiten, gerade in unserem Zeitmanagementsystem, was wir mit der Mitbestimmung vereinbart haben, ist so viel Raum, dass die Leute sich da haben verwirklichen können. Der Punkt war weniger die formale Regelung als die kulturelle, die Frage, traue ich mich das?
Ja, das Bild, also, was du im Vorgespräch hier verwendet hast, fand ich eigentlich sehr schön, dass du sagst, es gibt hier eine riesige grüne Wiese mit vielen guten Blumen und einfach viele Sachen, die man machen kann, auch heute schon. Klar kommt irgendwann da hinten ein Zaun, aber man vergisst darüber, und das geht mir selber auch so in unserer Transformation von der eigenen Firma, man sieht einfach nicht mehr das, was alles mittlerweile geht, weil man halt auch mit so einem Absolutheitsanspruch rangeht. Wenn man sagt, hey, es gibt keine Hierarchien mehr, super, den Satz mal kurz aufgeschrieben und dann geht man halt los und sieht dann, dass sie hier und da doch noch da sind, aber dass vielleicht aber auch Teile davon wieder ein bisschen aufgeweicht sind, das sieht man dann halt nicht mehr. Insofern, das fand ich ein ganz cooles Bild. Was ich mich noch frage, macht ihr hier auch mit den Teams, gebt ihr denen auch noch mehr Tools an die Hand, außer das ist Tool-Raum? Wie ihr sagt, es gibt, sag ich mal, verschiedene Management-Frameworks. Es gibt Scrum, es gibt agile Prinzipien, es gibt Kanban, also alles, was es da so heute gibt. Macht ihr mit denen auch solche Sachen, dass ihr sagt, eure tägliche Besprechung oder wöchentliche macht ihr jetzt täglich eine Viertelstunde und das läuft dann so und so ab? Das passiert hier auch.
Das machen wir auch.
Ja.
Und es ist ein total breites Spektrum. Also ein wichtiges Thema in unserem Verständnis und Arbeitskultur ist natürlich das Thema auch Vertrauen. Das ist, glaube ich, ein Selbstgänger und wird auch immer von Teams adressiert. Wenn man sie fragt, was fehlt euch, dann ist immer Vertrauen.
Also Vertrauen, was meinen die dann damit? So, vertrau mir, dass ich das schon mache, so wie du es mir sagst, oder vertrau, dass ich das so entscheiden kann selber, wie es das dem Ziel entspricht, oder wie
zunächst dieses Vertrauen denken? Zunächst mal geht es meistens schon daran, dass Mitarbeiter zunächst mal artikulieren, ich sage das mal bewusst mit einem neutralen Begriff, mir fehlt das Vertrauen von meiner Führungskraft.
Meine Person, in meine Fähigkeit, ich selber alles, generell.
Das ist irgendwie so Vertrauen über alles. Und natürlich versuchen wir das zu kanalisieren, weil wir jetzt nicht anfangen, irgendwie Führungsdilemmas da aufzuarbeiten. Ja. Wir wollen schon konzentrieren auf das Thema Kultur. Und dann sagen wir also, dieser Freiraum, diese Autarkie, diese Souveränität, wie wir das nennen, die wir von Mitarbeitern, die wir denen bieten, um sie auch sozusagen in Verantwortung zu bringen. Das ist nämlich unser Gegenstück. Souveränität heißt, du nimmst auch Verantwortung, bitte Mitarbeiter, für das Ergebnis. Mhm. Da kommt das ja, aber vertraut mir ja keiner. So, und da arbeiten wir dann an dem Thema zum Beispiel eben auch, wie kriege ich das hin, das Vertrauen zwischen Führungskraft und Team besser anders wahrgenommen wird. Weil ich sage das deswegen, weil es ist nicht immer so, dass es nicht da wäre. Die Frage ist ja, was halte ich von meinem Gegenüber? Was glaube ich, wie der tickt? Denn das ist was ganz Spannendes, was wir gelernt haben, dass man, wenn wir so über die Themen reden, oft so Reaktionen da entstehen, Mensch, ist ja gut, dass wir mal darüber gesprochen haben. Ich habe das bisher immer ganz anders geglaubt. Führungskräfte glauben, bin ja selber eine, häufig und auch durchaus zu Recht, dass sie mit ihrem Team ja durchaus Vertrauen schenken. Aber wenn man den einzelnen Mitarbeiter fragt, dann ist er da verunsichert. Mhm. Das liegt aber daran, nicht, dass das Vertrauen nicht immer nicht da wäre, sondern es liegt daran, dass wir Menschen unterschiedliche Adjektive mit Vertrauen verbinden, also Erwartungen damit verbinden, also Signale damit verbinden. Ja? Wenn ich die absende und sage, das muss ja ausreichen, reicht das vielleicht meinem Gegenüber schon lange nicht aus. Ja. Und das mal zum Gegenstand so eines offenen Austausches zu machen, das ist sensationell, was das bewirkt. Dieses O und A's. Und man merkt richtig körpersprachlich, wie sich so die Menschen öffnen. Und man merkt auch, wie sie hier rausgehen, so atmosphärisch, was das an Mehrwert gestiftet hat. Die haben plötzlich ganz anderen Konsens.
Aber das ist natürlich auch ist schon nicht einfach. Also es ist großartig, dass ihr das so macht. Aber ich stelle mir vor, da kommst du auch an viele Punkte, in die man da bohrt, wo jahrelange, sag ich mal, Fehlentwicklung oder da schlummern halt Sachen, die sind Jahrzehnte alt und oder Verletzungen, was auch immer.
So ist das.
Aber man muss da schon teilweise ein bisschen ran, oder? So, sonst kriegt man da
das ist
den
so.
Schritt nicht nach vorne.
Und deswegen ist das auch wichtig, wir führen deswegen auch mit den Führungskräften, nicht um sie zu bevorzugen, sondern weil es erfahrungsgemäß eben die Veränderung einfach auf Seiten der Führungskräfte, ob berechtigt oder nicht, aber in diesem kulturellen Kontext ist die Erwartungshaltung auf der Seite, dass Führungskräfte mehr dazu beitragen, größer als bei Mitarbeitern. Das kann man auch sachlich herbeiführen, weil Führungskräfte sind einfach auch zur einen Seite die Menschen, die selber ja auch in dieser neuen Welt leben sollen, als Mensch, also als Mitarbeiter. Mhm. Sie sind aber gleichzeitig in der Rolle auch jemand, der diesen Prozess auch mitgestalten soll. Die sind also doppelt gefordert. Und ich warne zwar immer davor, dass so schnell gesagt wird, die ganze Arbeitskultur, die Kultur und die Veränderung und der Erfolg eines Unternehmens und das Thema Führung hängt nur an den Führungskräften. glaube, dazu gehören auch durchaus immer beide Seiten. Mhm. Aber Führungskräfte, wie gesagt, sind ja in zwei Rollen da. Und das hat dazu geführt, dass wir Führungskräfte vorher schon sozusagen mal abholen. Also ich versuche meine...
Wenn du jetzt mit deinem Team kommst, liebe Führungskraft.
Ich versuche mal die Führungskraft besser kennenzulernen, so im Sinne von, wo hat er so seine Punkte, auf die er besonders viel Wert legt. Und ich bewerte das gar nicht, ob das jetzt Punkte sind,
einfach
wo ich
sage,
die sind jetzt
zuhören und
sachlich oder die sind objektiv nachvollziehbar oder sind das rein subjektive Punkte. Ich versuche wirklich mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe und auch vor allen Dingen wertschätzend, nicht im Sinne von belehrend, schon gar nicht im Sinne von kritisierend und nicht im Sinne von mahnend mit Ja, aber, sondern zu sagen, okay, erzähl mal, was hältst du eigentlich davon? Was tut dir weh an dieser Stelle? Wo hast du deine Sorgen, dass nichts funktioniert? Und vor allen Dingen, und das ist eigentlich das Wichtige daran, zu versuchen, schon mal im Vorfeld zu skizzieren, was braucht es denn für deiner Meinung nach, dass es funktioniert? Mhm. Einfach um den Menschen zu signalisieren, ich nehme dich schon ernst, aber wir sind uns einig, am Ende dieses Dialogs, du musst dich schon auch ändern. Mhm. So. Aber diese Wertschätzung, verstanden worden zu sein, ist die Basis dafür, dass auf der anderen Seite jemand sagt, ja, okay, habe ich verstanden, ich habe meine Punkte machen können und es gibt zwei, drei Punkte, lasse ich mich jetzt mal drauf ein und das ist eben auch ein wichtiger Schritt, nicht alles zu verlangen, sondern zu sagen, Kultur ist ja eben ein Prozess und zu sagen, okay, was ist denn der Bereich wo oder der Punkt oder der erste Schritt, den du bereit bist, auch zu tun. Ich appelliere immer an alle Teams, macht, diskutiert nicht ewig lange bis zur Perfektion, bis ihr alle Wenn und Abers durchdiskutiert habt, sondern entscheidet euch für irgendwas. Egal wie klein das ist an Veränderung, aber macht es bitte ab morgen.
Ja.
Das ist das Wichtige.
Ja, das kann ich irgendwie bestätigen. Ich würde nur eben noch ergänzen, dass man aus all diesen ganzen agilen Konstrukten, Scrum hin und her, dieses Thema der Retrospektive, die in verschiedenen Modellen ja immer wieder auftaucht, das finde ich so wertvoll, weil das hilft einfach auch zu sagen, komm, lass uns das jetzt mal 14 Tage ausprobieren und dann machen wir eine Retro drüber und reden explizit darüber, wie wir da zusammengearbeitet haben. Im besten Fall definiert man vorher auch nochmal, wie man was messen kann, so ein bisschen. Also keine Ahnung, wir haben mehr Boardbeiträge bei dem Meeting oder es läuft schneller oder keine Ahnung. Und dann für 14 Tage, wer soll da irgendwie Nein sagen, ja? Und dann versucht man über Retrospektive wieder reinzukommen und zu sagen, okay, das ändern wir jetzt in den nächsten 14 Tagen wieder. Das finde ich so mächtig, dieses Werkzeug. Das hat bei uns so ein bisschen, das macht natürlich auch erstmal den Terminkalender wieder voll, weil man alle 14 Tage im Team Retro nur darüber macht, wie man zusammenarbeitet. Aber das hilft, finde ich, an der Stelle echt sehr, weil sich Leute einfach für so ein Experiment, wer soll da schon irgendwie was dagegen haben?
Das ist auch ein starkes Tool, für unser Verständnis, nicht nur, weil wir sagen, wir fangen es an in Schritten. Es gibt Teams, die nehmen, ich sage dazu immer, einen Riesenschluck aus der Pulle. Die sind ganz mutig, die machen ganz viel auf einmal.
Okay.
Ja. Es gibt eben Teams, die sind da sehr zaghaft. Wie gesagt, für uns ist wichtig, wir lassen das immer gewähren. Uns ist einfach wichtig, den ersten Schritt zu machen, weil wir eben in diesen Reviews, die wir in der Tat machen, wie du es gerade beschrieben hast, auch regelmäßig nochmal hingehen und sagen, okay, was habt ihr euch vorgenommen? Was ist daraus geworden? Die wichtige Frage ist auch, und damit schicken wir auch jedes Team sozusagen wieder auf die freie Wildbahn, wenn sie hier durch die Werkstatt gegangen sind, bitte beobachtet auch kritisch, aber auch konstruktiv kritisch, was nicht funktioniert. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der eben auch anders ist, als das früher bei uns häufig so praktiziert worden ist. Und das ist so extrem wichtig zu sagen, warum hat es nicht funktioniert? Dazu gehört ja auch eine offene Atmosphäre, eine offene Kommunikation. Also so auch Themen wie Feedback und Fehlerkultur, die du vorhin auch mal gefragt hast, was machen wir? Das sind auch so Themen, die wir hier adressieren. Wie macht man das eigentlich? Ja. Ja, alle reden davon, ja, wir machen natürlich ein Feedback oder wir machen natürlich Fehlerkultur.
Aber wie kommt der Satz da raus in dem Feedback? Ja. Ich habe das jetzt falsch rausgeschickt oder wir haben es falsch eingeschätzt und deswegen ist das passiert. Was können wir besser machen? Diese ersten drei Teile, die tun einem einfach weh.
Ja. Aber das auch ernst zu meinen, auch glaubhaft zu sein, dass der andere sagt, ja, ich kann das jetzt auch, bin auch bereit, das hier coram publicum auch offen zu erklären. Weil ich weiß, dass es darum geht, es besser zu machen.
Und nicht drauf zu hauen.
Und vor allen Dingen auch nicht zu sagen, der Motto, das war jetzt alles Käse, das setzen wir also auf Null, wir machen es. Das haben wir uns noch nie erlebt. Wir haben also mit über 600 Teams schon gearbeitet.
600 Teams?
Über 600 haben wir schon, ich dachte dazu mal so ein bisschen
lax. Aber dann sind das ja vielleicht, also wenn man so sagt, 10 Leute sind es vielleicht dann immer, oder wie viele Leute passen hier rein? Sind das dann, kann man sagen, es sind 6000 Leute schon hier?
Ja.
durch? Ihr seid 20.000? Du hast noch ein bisschen was vor dir?
Ja, wir sind, wir sind sogar über 40, aber das ist auch international betrachtet. Aber hier so im engeren Bereich haben wir tatsächlich so, ja, ich würde sagen, erst so eher 5 als 6 haben wir
schon. Und du hast auch gesagt, der Vorstand selbst war auch nicht nur zur Einweihung hier, sondern auch mit seinem Team Vorstand und hat auch versucht, seine Arbeit zu verändern. Seine Zusammenarbeit, ich stelle mir das so vor, der Vorstand mit den ganzen Ressorts. Wahrscheinlich hast du nicht mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden gesprochen, der Chef ist von denen, aber es ist auch tiefer eingesungen, als jetzt zu sagen, ja, das ist was für die Mitarbeiter und wir arbeiten ja schon lange so. Ist da was auch passiert auf der L-1-Ebene hier bei euch?
Ja, beim Vorstand, wir haben wirklich das Glück, dass wir mit unserem Chef, dem Uwe Tigges, nicht nur einen brennenden Botschafter, sondern auch einen echten Vormacher haben für dieses Thema, also ein Vorlieber. Und das ist extrem wichtig, dass das jemand ist, der es nicht nur so im Sinne von Lippenbekenntnis rhetorisch beherrscht, das Thema, sondern der ist wirklich völlig steckt dahinter. Er lebt das auch, vor. Das hat uns ungemein geholfen. Das hat in der Summe auch sicherlich alle anderen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand auch mitgezogen, das Bild abzugeben, weil die alle gesehen haben offensichtlich, dass das einen wichtigen Beitrag liefert für den Erfolg dieses Unternehmens. Die stehen alle dafür. Insofern hat jeder von denen auch schon hier irgendwie mehr oder minder häufig mit seinem eigenen direkten Team hier gearbeitet, Sessions gemacht. Und selbst der gesamte Vorstand hat schon Vorstandssitzungen hier gemacht, um den Raum zu nutzen, je nachdem für welches Thema. Also auch die haben gesagt, okay, bestimmte Themen lassen sich hier eben besser mal durch den Wolf sozusagen drehen, als in der
Formatstruktur
eines Besprechungsraumes.
Ja, ja.
Bis hin zu der Symbolik, die das natürlich auch hat, für anderen Mut zu machen und zu sagen, hey, wenn das unser Vorstand schon macht, dann ist das ja für uns vielleicht auch mal eine reizvolle Idee. Ne?
Das war ja, und auch gerade in so einer Zeit, ich meine, ihr seid angefangen, als bei RWE auch einiges los war. RWE Energy ist ja nicht entstanden, nur weil man einen schöneren Namen haben wollte, sondern weil auch die Rahmenbedingungen mit Energiewende, Atomausstieg, alles. Und da fallen ja oft solche Themen auch reflexartig erstmal runter, dass man sagt, wir sind im Krieg, wir müssen mal kurz gucken. Aber vielleicht gibt es auch da einen Zusammenhang zwischen dem, was außen passiert. Heute nehmen wir es auf an einem Tag, wo aus der ganzen Welt für das Klima, gegen den Klimawandel gestreikt werden. Also diese... Es gibt, glaube ich, auch so eine kleine Verbindung zu dem, was da draußen passiert, wie wir anders leben wollen auf diesem Planeten müssen und wie wir anders arbeiten wollen. Und,
sehr starke. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal versucht, so ein bisschen zu beschreiben, was ist eigentlich Kultur. Ja, und sind immer wieder interessant, wenn ich das an anderer Stelle so mal darstelle. Die Ursprungsdiskussion um das Thema Arbeitskultur ist entstanden aus der Frage HR, also Personalmanagement, Effizienzbeitrag. Welchen Effizienzbeitrag zum damals in der Situation, die du kurz skizziert hast, kann eigentlich HR noch liefern?
Was könnt ihr besser machen, außer dass die Leute bezahlt werden, hierher kommen und wieder rausgehen, aber was noch darüber hinaus so quasi?
Naja, oder? Der Klassiker war ja, wie man es heute immer noch sieht, dieses Reflexartige, wenn es heißt, im HR-Bereich Effizienz zu schaffen, geht es erstmal Stellen abzubauen.
Ja, genau, das könnt ihr, das ist ein super Beitrag, aber was gibt es noch?
Ja, so. Und da hat dann damals unser Chef Uwe Tigges mal zu Recht gesagt, ich bin es eigentlich leid, ich kann es schon bald nicht mehr hören. Ich glaube, das war so ziemlich sein O-Ton. Mit der Aufgabe, wie wäre es, wenn wir mal das ganz anders machen, dass wir die Leute, wie das hier so schön heißt, performander machen.
Ja? Ja.
Und da war die Frage, wie kriegen wir das hin? Qualifizierung haben wir schon getrieben, kostete auch Geld, war so ein bisschen gegenläufig, ne? Effizienz und dann soll wir
erstmal investieren.
Und das war ja der Punkt, den ich gerade schon mal hatte, so mit diesem Thema gesellschaftlicher Wandel durch Generation Y und so weiter. Und da hat so eins das andere gegeben und das haben wir dann sehr so im 360-Grad-Blick uns so einfach mal angeschaut, was sind denn so die ganzen Implikationen, die dazu beitragen, dass die Menschen einen besseren Job machen. Und da kamen wir eben auch aus dem gesellschaftlichen Wandel. Was brauchen die denn so? Was interessiert die denn heute so? Alles, was eigentlich schon in der Luft war. Ne? Work-Life-Balance, Beruf und Familie, mehr Mobilität, mehr Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung, mehr Möglichkeit, mich auch einzubringen, ja? Also mich zu realisieren in meinen Vorstellungen. Die Frage mitzugestalten, die Frage auch zu lernen, mein Wissen mit anderen zu teilen, ne? Nach dem Motto, heute wollen wir es nicht mehr alles irgendwie so top-down aus dem Lehrbuch haben, ich teile mein Wissen heute auch über soziale Netzwerke und so weiter.
Kam auch
zig Punkte, diese Wolken kamen da alle so mit dem
Spiel. Ist auch diese Purpose-Kram sozusagen, die ich mal diskutiere, so nenne, also hatten die auch irgendwann, gab es auch den Druck quasi im Unternehmen heraus, komm, lass mal aufhören, die Erde aufzubuddeln und das Zeug zu machen, sondern lass mal offensiv in die andere Richtung gehen?
Naja, das war ja die unternehmerische Entscheidung, wenn ich das einfach so war, aufgreife. Das war ja die Stern- oder die Geburtsstunde der Energy zu sagen. Also wir müssen diesen klassischen Teil der Energiegewinnung, Erzeugung, den trennen. Das war ja damals die feste Überzeugung von diesem Zukunftsteil der Dienstleistung, der Innovation, um nicht beides miteinander zu vermengen. Das war ja die Geburtsstunde der Energy. Und das führte eben auch dazu, zu sagen, wir müssen das begleiten, einfach auch mit einem ganz anderen Setting an vielen Stellen. Ob das jetzt Prozesse, ob das Organisation ist und letztendlich auch, wie wir es leben. Ja. Mhm. So, und der Purpose, der spielte dabei von Anfang an eben auch einen wichtigen Grund. Also dieses Thema, warum wir das machen, halte ich für eine immer noch der stärksten Fragen, wenn es darum geht, über Menschen wirklich mal offen und fair darüber nachzudenken. Wie wollen wir dieses Unternehmen weiterentwickeln? Wie wollen wir denn unsere Mitarbeit, sprich auch die Kultur in diesem Unternehmen gestalten?
Ihr habt ja das genannt, diese Arbeitgebermarke Pioniergeist.
Ne? Ja.
Ist das immer noch aktuell? Und das soll auch, da habe ich mich gefragt, wollt ihr das mehr? Wollt ihr das neu? Oder war das immer schon so? Oder ist das so eine neue Facette? Oder wie würdest du das beschreiben, wenn du sagst, ich meine, RWE ist ein sehr traditioneller Konzern. Ja. Und Pioniergeist, da würde ich eher sagen, ja gut, das ist wahrscheinlich in vielen technischen Bereichen keine Frage. Da glaube ich sofort, dass hier viel gemacht wurde. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das für den ganzen Konzern so da war.
Aber das ist eigentlich die Logik daraus. Wir haben das konsequent verfolgt. Also aus der Idee, warum ist die Energy gegründet worden, haben wir gesagt, wir müssen auch einen neuen Employer-Brand haben. Also wir müssen diesen Spirit auch tatsächlich sichtbar, hörbar und auch mit Inhalt füllen. Und Inhalt schaffen wir eben auch über das Thema Arbeitskultur. Aber die Kernbotschaft auf der Arbeitgeberseite ist eben an der Stelle zu sagen, wir Pioniergeist haben, wir wollen diese Aufbruchsstimmung. Mhm. Und zwar eben nicht nur im Sinne, also Pioniergeist hat eigentlich nichts zu tun mit der technischen Weiterentwicklung an vielen Produkten, das ist was Eigenes. Mhm. Hier geht es wirklich um die Aufbruchsstimmung und wirklich, wie der Name schon sagt, um den Geist.
Ja. Wir gehen
in allen Themen mutig ran zu neuen Ufern. Wir machen was anderes. Wir versuchen auch mal was. Nicht blind, aber wir sind einfach zukunftsorientiert und versuchen Dinge zum Wohle der Gesellschaft, also des Unternehmens und damit seiner Kunden, und das ist bei uns an die Gesellschaft, auch weiterzuentwickeln. Dafür brauchen wir ein anderes Mindset. Dafür brauchen wir Leute, die einfach rauskommen aus der Abarbeiten rein formaler Dinge, die wir natürlich auch beherrschen müssen, sondern wir wollen immer mehr Leute, die sagen, okay, ich gucke nach vorne, ich entwickle tatsächlich Dienstleistungen, Produkte für den Markt, und Pioniergeist zahlt sehr stark auf die entsprechende Haltung ein, die wir dafür brauchen.
Und sind die gekommen, diese Pioniergeister?
Ja.
Und wie sind sie abgeprallt oder sind sie gut gelandet hier? Oder macht das, ist ja immer die Frage, wenn du so ein Transformationssetting kommst von so einem Unternehmen, und man ist unter den ersten Pionieren der Pioniere. Hast du den Eindruck, es sind schon viele da und konnten sich irgendwie etablieren hier?
Unbedingt, ja. Okay. Also wir haben erstaunlich viele, viele junge Menschen in dieser Phase. Wir haben auch heute noch auf dem Markt großes Interesse, also von Absolventen. Das hat sich also rumgesprochen, es hat sich irgendwie etabliert, es ist glaubhaft geworden irgendwie durch vielerlei Aktionen. Und das merkt man einfach auch, wenn man hier so durchs Unternehmen geht, gerade hier so bei uns in Essen, unglaublich viele junge Menschen. Mhm. Und mir fällt das als dann Alteingesessener sozusagen immer dann auf, wenn ich dann schon mal mit dem einen oder anderen drüber rede, im großen oder auch im persönlichen Stil, und dann höre ich so raus, so ein bisschen Ungeduld, dass es eben immer noch nicht schnell genug geht
mit auch dem kulturellen Wandel. Das hat ja mit dem Pionier zu tun, der ist ja in der Regel ungeduldig.
Das sind zwei gute Botschaften. Einmal, dass ich mir denke, guck mal, da ist einer, der hat Drive, der will, das finde ich klasse, dass das so ist. Und trotzdem sage ich dann auch, Mensch, wenn ich mal zurückgucke vor 5 Jahren, wie es da noch aussah, und erzähle dann mal so ein bisschen, wie es da war, da ernte ich eher so unglaubliche Blicke, weil mir selber beim Erzählen mal bewusst wird, was wir in diesen 5 Jahren alles geschaffen haben. Also mehr als in meinen 25 Jahren sozusagen davor in einem Stück. Ja. Und darauf können wir auch stolz sein. Und das sage ich den Leuten dann auch. Verstehe die Ungeduld, bitte behalte sie auch, weil ich glaube, das ist total wichtig. Bloß nicht nachlassen. Bitte immer schön ungeduldig sein. Immer schön fordern und gestalten, vor allen Dingen Ideen entwickeln. Was geht, das treibt dich, das, was ein Unternehmen antreibt. und was, glaube ich, auch den meisten Menschen, und das sind die, die wir ja auch gerne sehen, auch Spaß macht, ihren Arbeitsalltag so mit anderen zu verbringen. Nicht da zu hocken und zu warten, dass die 8 Stunden umgehen, sondern lieber intensiv in dieser Zeit was zu erleben und rauszugehen und zu sagen, war heute cool wieder, hat mir was gebracht, morgen komme ich gerne wieder.
Wie war deine Transformation jetzt dann eigentlich? Du bist ja auch, wie gesagt, schon lange da, hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Mhm. Du hast alles schon, vieles miterlebt, von ja, einfach alles. Und wie empfindest du für dich persönlich jetzt diese Zeit? Ist es, sagst du, ja, es ist ein weiterer Wandel. Ich habe das oft gemacht in meinem Leben. Jetzt eben noch mal gerne, noch mal auch umfassender. Ist es, oder ist das für dich ein bisschen was größer? Ist das ein toller, ich weiß nicht, ob du dich betrachtest am Ende deiner Karriere, aber es ist schon im hinteren Drittel. Wie beurteilst du das für dich, was das mit dir gemacht hat, so als gestandenen Kapitän, Personaler? Und
ja, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen mit dem Hinweis auf meine militärische Vergangenheit so ein bisschen verwunderlich.
Nicht nur, ja.
Aber wenn ich so zurückblicke, sagen mir auch viele so von meinen Wegbegleitern, eigentlich war ich immer schon jemand, der für irgendeine Art von Veränderung stand.
Ja, okay.
Irgendwie im Großen und Kleinen. Ja. Ich habe mich selten zufrieden gegeben mit dem Bewahren der Zustände.
Ja.
Und ich freue mich einfach echt darüber, das ist, wenn ich das mal so aufgreife zum Abschluss meiner Berufsphase, vermutlich so viele Jahre stehen ja wohl nicht mehr in Aussicht, das ist das nochmal ein echtes persönliches Highlight.
Schon.
Zum Schluss, ja, absolut. Das ist eine der, ich habe viele schöne und viele spannende und gerne auch Aufgaben gemacht. Ich habe ja ein paar von mal so skizziert, die sich im Personalmanagement abgespielt haben. Bin ich auch durchaus stolz darauf. Mir macht dieses Thema jetzt besonders viel Spaß, weil es einfach so toll ist, mit den Menschen so wirklich zu arbeiten und was zu gestalten und nach vorne zu bringen und auch die Veränderung zu sehen. Wenn ich mit Menschen so in so einen Workshop reingehe, so 3 oder 4 Stunden dauert das, dann gehe ich da raus und habe das Gefühl, ich habe was geschafft.
Ja.
Ja? Also ich habe nicht irgendwie stundenlang, wochenlang, monatelang da gesessen und debattiert und nochmal ein Haar in der Suppe gefunden und man kommt nicht weiter, obwohl es so offensichtlich ist. Sondern hier kommt man raus und merkt, Mensch, den habe ich weitergeholfen, da ist irgendwas passiert jetzt. Und das macht einfach unglaublich
Spaß. Das kann ich bestätigen. Das macht Spaß, wenn du merkst, eben auch wenn so kleine Dinge sind, die in einem Team besser funktionieren, wo du, wenn dich auch alle nicht mitgehen, aber wo du ein Lächeln oder wo du ein Aha-Erlebnis siehst quasi, das ist echt ein starkes Gefühl, zu Teams zu bauen oder zu begleiten. Mhm. Ja, wir sind jetzt hier schon eine Stunde unterwegs. Ich gucke immer ängstlich hier auf meine Podcast-Geräte. Ich hoffe auch, dass der hier auch entsprechend an ist. Wir haben ja einen Backup noch. Dirk, ich finde es wunderbar. Wir schnacken bestimmt noch mal weiter und mit Mikro und ohne.
Gerne.
Danke für diese lange Zeit hier. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen, was du so den Hörern noch mal mitgeben kannst? Irgendwie so gibt es ein Buch oder irgendwie einen Menschen oder so, den man mal googeln kann, wo du sagst, guck da mal rein, das ist irgendwie cool, das hat dich irgendwie inspiriert. Gibt es da irgendwie so Sachen? Ich habe dich jetzt vorher nicht gefragt, konnte dich darauf nicht vorbereiten. Also auch cool, wenn du jetzt nichts gerade auf der Pfanne hast.
Also ich will gern durchaus noch mal sagen, weil ich es vorhin erwähnt habe, das ist jetzt ein bisschen Werbung vielleicht, aber vielleicht hilft das
gerne
ja auch. Ich habe sehr gerne mit den Kollegen von der Detikon da zusammengearbeitet.
Genau,
das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen, nochmal gerne betonen. Zumal ich mit der Carla Blanke ja auch diesen wunderbaren Beitrag schreiben durfte. Und wir haben heute noch eine sehr gute Beziehung miteinander. Und das ist eben auch das, was mir da so viel Wert und Bedeutung auch hat, dass es auch da eine sehr menschliche und eine natürliche und auf Augenhöhe Zusammenarbeit war.
Ja.
Also das ist ein ganz wichtig Buch. Kann ich jetzt gerade nicht. Ich habe gestern einen kurzen Impulsvortrag gehalten zum Thema Simon Sinek, eben Golden Circle, du hast das gerade mal erwähnt.
Ja.
Das finde ich auch faszinierend, weil ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt, ich finde alle Tools, die man sofort begreift.
Ja, das ist immer gut, ne? Drei Wörter, okay.
So sagen, okay, Mensch, ja, toller Gedanke, endlich mal was zusammengefasst, was irgendwo so im Raum schwebt, was in meinem Kopf schwebt. Das finde ich immer total toll. Und ich finde, das hat der Simon Sinek wirklich mit der Frage nach dem Warum, das hat mich total fasziniert. Und wir arbeiten auch oft damit im Übrigen. Und ich habe das gestern im Führungskreis an anderer Stelle auch mal vorgestellt, weil ich glaube, das ist in so einer Phase, Teamaufbau, Neuaufbau, die allerwichtigste Frage, nicht so darüber nachzudenken, was wir machen und wie wir es machen. Da sind wir Perfektionisten mit Prozessbeschreibung. Muss ja auch alles sein, Aber erstmal sich darüber klar zu werden, wofür steht dieses Team eigentlich hier? Ja. Ja, ich habe gestern spannende Antworten bekommen. Ja, wir müssen ja den Kunden und so weiter. Und so, sorry, aber das ist ja so das allgemeine Blabla. Ja, müssen wir alle den Kunden. Aber wofür steht dein Team? Ja. Was ist so die Emotion dahinter? Warum gehst du jeden Morgen dahin?
Ja.
Wenn es dir ausreicht, dass du am Monatsende ein Gehalt überwiesen bekommst, schön, aber vielen Leuten, die ich kenne, reicht das nicht mehr.
Mhm.
Und das ist eine echt schwierige Frage. Also ich muss gestehen, ich habe damals, als ich das erste Mal beantworten musste hier in so einer Session.
Komm auch erstmal ins Grübeln.
Da habe ich da auch erstmal gestanden. Habe gesagt, Mensch, du bist 28 Jahre in diesem Unternehmen.
Ja. Und jetzt kannst die Frage nicht ad hoc beantworten.
Du kannst sie nicht sauber beantworten.
Ja, genau.
Also für mich selber nicht befriedigend beantworten. Ja. Und das machte mir aber. Und die Frage nach dem Sinn ist ja häufig heute eine, die in diesem Kontext Kultur und wie kriege ich Leute auch begeistert für mein Unternehmen, für dieses Unternehmen, sich da einzubringen, steht ja für viele Menschen echt auch im Mittelpunkt. Also wie du sagst, das Thema hier, heute großer Tag weltweit, Proteste, Klimawandel, ist am Ende des Tages ja auch eine starke Frage nach dem Warum.
Ja. Gut. Danke für dieses Schlusswort. Warum? Die mächtigste Frage der Welt. Wir machen den Podcast jetzt zu und vielen Dank nochmal,
Dirk. Danke dir auch, hat Spaß gemacht.
Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.